Herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid. Ihr habt euch zu dem Seminar persönliche Evangelisation angemeldet. Wer sich jetzt wundert, so was, ach so, das ist hier, der hat jetzt auch Zeit, es zu wechseln. Okay, ihr wisst, dass ihr alle richtig seid, sehr schön. Persönliche Evangelisation. Da bin ich, ehrlich gesagt, so ein bisschen der Falsche. Ja, ich hab auch ein bisschen gelacht, als ich das hörte. Obwohl ich dieses Thema total wichtig finde, weil es eines der größten Themen für uns Christen ist, auf die eine oder andere Art und Weise. Und weil es unfassbar wichtig ist und jeder von uns davon betroffen war. Ohne persönliche Evangelisation würde keiner von uns hier sitzen. Also ist schon eigentlich klar, wie wichtig es ist. Trotzdem ist es so, dass ich Pastor dieser Gemeinde bin, Pastor der Arche. Und das werde ich gleich im Vortrag nochmal auffassen oder aufgreifen. Ich bin in einer Bubble. Ich lebe unter Christen, ich arbeite unter Christen, ich rede mit Christen. Und nicht so wie früher, als ich noch einen Beruf hatte, der in der Welt stattfand, mit Nicht-Christen. Klar, ich habe auch Nachbarn und ich gehe auch einkaufen, aber die Nachbarn wissen alle, dass ich Pastor bin und es interessiert sie nicht besonders. Und ihr wisst ja, wenn man irgendwann das erzählt hat, irgendwann ist es auch gut. Man muss Leuten nicht auf die Füße treten, um das Evangelium weiterzugeben. Also ich bin Björn, ich habe eine wundervolle Ehefrau, die heißt Stefanie und ich habe 4, wie ich finde, tolle Söhne. Das ist total subjektiv, ich weiß, aber soll ausdrücken, dass sie natürlich auch Menschen sind, die auch Sünde in sich tragen, aber ich finde sie einfach klasse. Ich liebe meine Jungs und die sind, ich glaube, warte mal, 27 oder da wird 27 jetzt im Januar, 25, 23 und einer ist gerade 17 geworden. Das war ein Huch, danke Gott. Also wirklich ein Geschenk. Genau, das zu mir. Ich habe vieles gemacht. Ich habe eine Ausbildung gemacht. Ich habe bei der Bundeswehr gedient. Ich habe dann irgendwann als Ingenieur gearbeitet, was ich auch super gerne gemacht habe. Dann hat Gott irgendwann gesagt, Björn, ich möchte, dass du in der Gemeinde dienst. Da habe ich erstmal Nein gesagt, weil ich wusste, was das bedeutet und weil ich meinen Beruf so geliebt habe. Aber Gott hat nicht aufgehört, mir zu zeigen, dass es schon der Weg ist. Und so bin ich 2012 in die Arche gekommen und seit 2019 dann noch offiziell Pastor in dieser Kirche. Also Theorie. Auf dieser Konferenz habt ihr schon gesehen, dass wir ein paar Bücher vorstellen. Bücher, die uns helfen sollen, ein bisschen mehr darüber zu erfahren, zu wissen, wie so Evangelisieren klappen kann oder auch andere Sachen über Missionen. Und ich habe in der Vorbereitung mir einige Bücher angeschaut und quergelesen und auch die Gliederung mir angeschaut und festgestellt, das, was man eigentlich schon vorher wusste, so groß unterschiedlich ist das gar nicht, was dort erklärt wird. Natürlich setzen sie unterschiedliche Schwerpunkte, mal auf Weltmissionen, mal auf die Nachbarschaft, mal auch auf irgendwie andere Sachen. Aber im Grunde ähneln sie sich alle sehr. Also Methoden und Wahrheiten sind immer ziemlich gleich. Und mein persönlicher Favorit ist, nicht wegen des Titels allein, aber auch einfach von der Schreibweise, weil es sehr seelsorgerlich ist, sehr praktisch, tief genug, aber nicht zu tief theoretisch. Das Buch von Mark Dever, was ich heute Morgen schon gesehen habe, von Andy Mertin, Persönliche Evangelisation. Also es ist wirklich gut, einfach geschrieben, aber trotzdem richtig, richtig brauchbar. So, und in diesem Vortrag von Andy Mertin und auch in dem Buch wird erklärt, was wir uns eigentlich alle schon irgendwie gedacht haben, aber manchmal etwas übersehen, dass jeder von uns aufgefordert ist, zu evangelisieren. Jeder von uns ist ein Botschafter und wir alle kennen diesen Missionsbefehl aus Matthäus 28, geht hin und mache zu Jüngern. Dann bleibt ja die Frage, und wenn ich jetzt hier mal rumfragen würde unter euch, warum machen wir das dann nicht mehr? Und ich glaube, die Antworten von euch werden auch deutlich wachsen, dass jeder von euch zumindest sagen würde, ja, mache ich ein bisschen, aber ich könnte mehr. Eigentlich zu wenig. So wie ich es auch am Anfang auch schon sagte, wie es bei mir eigentlich auch ist. Also warum machen wir nicht mehr? Und warum sollten wir mehr machen? Was sollte uns motivieren, mehr zu evangelisieren? Der erste Punkt, warum wir es nicht tun und was uns motivieren soll, das Evangelium weiterzusagen. Wenn man fragt, warum Menschen nicht mehr im Sinne von mehr als jetzt evangelisieren, dann ist eine der häufigsten Antworten, die man bekommt, Gott ist ein höflicher Gott, der drängt sich nicht auf. Und deswegen möchte ich mich und das Evangelium ja auch nicht aufdrängen. Ich möchte niemandem damit auf die Nerven gehen, weil es ja unhöflich ist, Menschen ungefragt irgendwelche Dinge unter die Nase zu reiben und sie damit zu belästigen. Die Wahrheit ist, über das Evangelium, dass wir Menschen das Evangelium nicht aufdrängen können, weil wir, und das müssen wir uns auch klar machen, dass das auch bei uns so sein sollte, weil wir Menschen den Glauben nicht aufdrängen können. Ihr könnt mit Engelszungen sprechen, ihr könnt sie auch gerne foltern oder irgendwas, sie werden den Glauben wegen euch nicht annehmen können. Das ist nicht eure Sache. Es geht nicht darum, dass Menschen etwas von uns übernehmen sollen, sondern es geht darum, dass wir etwas bezeugen sollen. Wir drängen uns genauso wenig den Menschen auf, wie die Heute-Nachrichtensprecher sich uns aufdrängen, wenn sie uns am Abend in Nachrichten einfach nur erzählen, was am Tag passiert ist, und sie Fakten und die Wahrheiten nennen, dann drängen sie sich nicht auf, sondern sie berichten nur, was gar nicht mit ihnen zu tun hat. Und genauso berichten wir auch nicht mit dem Evangelium, was wir persönlich von den Menschen wollen, sondern es geht darum, dass wir ihnen eine Wahrheit weitergeben, die sie einfach nur hören sollen. Also evangelisieren ist nicht, jemandem das aufzudrängen. Ein weiterer Einwand, den man häufig von älteren Christen hört, ist, ich habe mit Nichtchristen kaum was zu tun. Ich habe keinen Kontakt zu Nichtchristen. Gerade Menschen, die in der Gemeinde groß geworden sind, eigentlich ihre ganzen Freundschaften, Sozialkontakte, Dienstbereiche, alles Mögliche in der Gemeinde haben, sagen häufig so, ich habe mit Nichtchristen nichts zu tun. Ich weiß nicht, wem ich das Evangelium bringen soll. Auch das ist eigentlich falsch. Und das, was ich bei mir selbst auch meinte, ich bin in der Bubble, ich bin als Pastor, führe ich Telefonate mit Christen, ich arbeite mit Christen, Nachbarschaft ist abgegrast, wo soll ich denn noch was machen? So. Das finde ich immer ganz gut, damit kann ich mich gut rausreden. Aber wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Wenn ich es wirklich möchte, wenn ich die Wichtigkeit verstanden habe, dann werde ich auch einen Weg finden, um mit Nicht-Christen in Kontakt zu kommen. Ein Pastor hier aus Hamburg, von dem habe ich mal gehört, dass er sich ziemlich regelmäßig immer in dasselbe Café setzt. Immer einmal die Woche sich Zeit nachmittags oder abends und rausgeht und einfach ins Café geht, um mit Menschen zusammenzukommen, um Nicht-Christen zu treffen. Und er war damit bisher immer sehr erfolgreich, ist auch so ein aktiver Typ, einer, der sehr gut aus sich rauskommt, der auch schnell mit Leuten in Kontakt kommt und kommt ziemlich oft ins Gespräch mit anderen Menschen. Wenn du es nicht bist, dann kann ich dir von einem Christen erzählen, einem Bekannten von mir, der in einen Sportverein gegangen ist, in der Nähe von Heidelberg. Der hat sich aktiv einen Sportverein gesucht, ist als Fußballtrainer da eingestiegen, nur um mit Menschen, die Gott nicht kennen, in Kontakt zu kommen, mit ihnen ins Gespräch zu kommen, präsent zu sein. Auch noch ist er, das kann man auch machen, ist natürlich ein bisschen too much, finde ich, aber in die Freiwillige Feuerwehr eingetreten, um dort als Notfallseelsorger an Unfallorten tätig zu sein. Also der hat aktiv Bereiche gesucht, wo er einfach die Chance hat, ständig mit Nichtchristen in Verbindung zu stehen, zusammenzukommen. Also da geben sich immer Zeit und bei der Arbeitsstelle auch. Man hat immer Möglichkeiten, mit Leuten in Kontakt zu kommen. Denn das ist ein weiterer Grund, der immer genannt wird, so auch unter anderem, wenn ich bei der Arbeit davon erzähle, dann bekomme ich da Schwierigkeiten. Dann kriege ich Ärger mit dem Chef. Und ja, wir müssen weise sein. Wir sind beim Arbeiten, um Leistung zu bringen. Wir kriegen das Geld für unsere Arbeitsleistung, nicht für unsere Gespräche über den Glauben. Aber trotzdem gibt es genug Möglichkeiten, auch bei der Arbeit immer mal wieder ins Gespräch zu kommen. Bei Betriebsausflügen, bei Weihnachtsfeiern, bei dem Kaffee in der Küche. Gelegenheiten gibt es genug mit Weisheit. Aber es geht. Also Ausreden finden wir viele. Aber alle Ausreden gelten eigentlich meistens nicht. Warum haben wir solche Ausreden? Wofür brauchen wir die? Was ist eigentlich in Wirklichkeit in uns los, dass wir glauben, Entschuldigungen zu finden, um das zu tun, was Jesus eigentlich sagt? Ich glaube, dass es dafür ein paar Gründe gibt. Der erste Grund ist, dass wir Christen ein mangelndes Verständnis für die Hölle haben. Björn, wie kommst du darauf? Jeder weiß doch, dass es die Hölle gibt. Ist doch klar, oder nicht? Ja, das stimmt. Die meisten Christen, auch nicht alle, aber die meisten Christen leugnen nicht, dass es eine Hölle gibt. Aber haben wir wirklich eine Vorstellung, wie schrecklich und wie furchtbar es an diesem Ort sein wird? Ist uns klar, dass Menschen, die Gott nicht kennen, für alle Ewigkeiten nicht nur von Gott getrennt sind, wie es immer so schön gesagt wird. Sie sind nicht einfach nur weg von Gott und müssen so alleine vor sich hinleben. Au, 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 ist ja ganz schrecklich. Nein, Menschen, die Gott nicht kennen, werden für alle Ewigkeiten, ohne eine einzige Pause, ohne mal durchschnaufen zu können, seinen ganzen, kompletten Zorn spüren. Das Gericht Gottes liegt permanent auf ihnen. Ständig spüren sie diesen heiligen Gott, wie er voller Zorn auf sie eindringt. Und sie leiden und sind gequält und werden für immer keine Hoffnung haben, dass es mal ein bisschen weniger wird. Für ewig den heiligen Zorn Gottes zu spüren, ist absolut furchtbar. Wir brauchen für das Evangelium ein vernünftiges Verständnis von der Hölle und müssen verstehen, was das für die Menschen bedeutet, die nicht so wie wir errettet worden sind. Das Zweite ist, was wirklich dahinter steckt, in uns persönlich, ist, dass wir eine mangelnde Liebe zu den Verlorenen haben. Nicht zu evangelisieren heißt, dass wir lieblos sind. Wann warst du das letzte Mal wirklich traurig? Wir alle kennen es wahrscheinlich von unserer Bekehrung. Als wir noch alle so richtig on fire waren. Gleich nachdem wir uns bekehrt haben. Vielleicht nicht jeder, aber die meisten von uns kennen es, dass wir durch die Stadt gelaufen sind und auf einmal traurig wurden. Traurig, wenn wir die Menschen angeschaut haben, die all das nicht erlebt haben und wissen, was wir gerade erfahren haben. Ich kann mich erinnern, ich saß mal im Auto früher an der Ampel und habe darüber nachgedacht, was Gott so für mich getan hat. Und da sah ich die Menschen vor mir im Auto und hinter mir, die Familie mit den kleinen Kindern. Und ich fing an zu weinen, weil es so schrecklich war für mich, ertragen zu müssen, dass diese Menschen niemals gerettet sind. Dass die vielleicht demnächst sterben und nie davon gehört haben, dass es einen Gott gibt, der ihnen helfen möchte und sie retten will. Und dass sie nicht in die Hölle müssen, sondern mit in den Himmel kommen könnten. Also wann ging es das letzte Mal so, auch zu meinem, auch ich muss gestehen, das habe ich jetzt auch nicht mehr ständig. Ne? So man stumpft ja auch so ein bisschen ab. Ne? Man sieht so viele Menschen, so viele Nichtchristen, hat so viel schon gesprochen, die wollen es ja gar nicht wissen, also sind sie ja selbst schuld. Aber damit dürfen wir uns nicht zufrieden geben. Wir dürfen nicht da uns auf diesem Status ausruhen, die sind ja selber schuld, sondern dieses Leid, diese Liebe zu den Verlorenen, die muss für uns bleiben. Ein weiterer Grund, der vielleicht so noch häufiger ist, ist, boah, das ist ganz schön anstrengend. Das Evangelium weiterzugeben ist ganz schön anstrengend. Wir sind bequem und faul. Wir wollen es nicht unbequem haben. Wir müssen uns überwinden, rauszugehen und den Menschen davon zu erzählen, was auch bedeuten kann, dass wir mal ein Wochenende opfern können, müssten. Ich meine, wir haben so viel zu tun. Die Woche ist so voll. Und dann auch noch am Samstag mit in die Stadt fahren und evangelisieren. Puh, das ist mir echt zu anstrengend. Auch das ist der wahre Grund dafür, dass wir es nicht tun. Und außerdem, neben all diesen Gründen, ist, glaube ich, der Hauptgrund bei uns allen, dass diese Botschaft nicht immer gut ankommt. Ne? Von Jesus zu erzählen, ist nicht immer einfach und stößt nicht immer auf, wow, echt, erzähl mal weiter, wie cool ist das denn? Wir Christen sind nicht gerade die coolsten Typen in der Gesellschaft. Eigentlich sind wir eher so die Spinner, die an so einen Gott glauben, den man gar nicht sieht. Die Rückwärtsgewandten, die immer noch denken, dass die Rolle von Mann und Frau so ist wie damals von vor 2000 Jahren. Menschen, die denken, dass es eine Hölle gibt. Also hallo, den Himmel übrigens auch nicht. Armstrong hat es doch bewiesen. Da oben gibt es keinen Gott. Also was denken wir uns Christen eigentlich, was wir für einen Quatsch weitergeben? Und so belächelt zu werden, das mag keiner von uns gern. Das mögen wir nicht. Wir möchten nicht doof darstellen. Schon gar nicht bei den Menschen in unserem Umfeld. Stellt euch mal vor, ihr hättet den Titel in der Schule, an der Uni oder bei der Arbeit, das ist der Spinner, der an Gott glaubt. Das ist nicht schön, das wollen wir nicht. All die Gründe, die ich jetzt genannt habe, die sollen uns einfach nur helfen, uns bewusst zu werden, uns klar zu machen, nicht zu evangelisieren, hat eigentlich fast immer was mit uns zu tun. Wenn wir es nicht tun, dann liegt der Grund dafür eigentlich immer in uns selbst und nie in den äußerlichen Umständen. Deswegen müssen wir auch dafür beten und dafür umringen, dass wir selbst in uns Veränderung erfahren. Dass bei uns selbst was passiert, damit wir eben doch rausgehen. Und das Erste, was passieren muss, ist, und auch jetzt wieder, haben wir doch alle, ja, schon, aber wir brauchen Liebe zu Gott. Wir brauchen eine große Liebe zu unserem Herrn. Und zwar mit dem ganzen Verstand, mit dem ganzen Herzen und all unserer Kraft. Das ist uns eigentlich klar. Aber wenn wir uns bewusst wären oder wenn diese Liebe in uns wirklich richtig groß wäre, was würden wir dann tun? Ständig, andauernd und ganz alleine freiwillig. Das, was Gott gut findet, oder? Wenn wir unseren Ehepartner wirklich lieben, unsere Kinder wirklich lieben, unsere Freunde wirklich lieben, was tun wir dann? Das, was ihnen wichtig ist. Dann liegt es uns am Herzen, ihnen was Gutes zu tun. Deswegen hat Augustinus schon ganz, ganz, ganz früh gesagt, unser Kirchenvater, Liebe, womit er Gott meint, liebe Gott und was du willst, das tu. Was meint er damit? Wenn wir Gott wirklich von ganzem Herzen lieb haben würden, wenn wir nichts anderes auf der Welt, nicht mal uns selbst, so sehr lieben würden wie Christus, dann würde es ständig unser Verlangen sein, unser Drängen sein, dass wir genau das tun, was Gott von uns möchte. Und das ist, geht hin und mache zu Jüngern und lehret sie halten. Jesus selbst sagt in Johannes 15, Vers 8, dadurch wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und mein Jünger werdet. Gott wird durch dieses Verhalten verherrlicht. Wenn wir Gott lieb haben, dann ist es uns wichtig, dass wir Gott verherrlichen. Wir wollen gerne, dass unser großer Herr, der uns so lieb hat, auch so herrlich dasteht, wie er ist. Wir möchten ihm gefallen. Wir möchten das tun, was ihm die Ehre gibt. Und das ist aber das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Und durch dieses Verhalten werden andere Menschen auch sehen, wie großartig Gott ist und werden erkennen. Sie werden erkennen, wer Gott für sie sein will und was er für sie getan hat. Um das zu erkennen, um das zu sehen, setzt Gott üblicherweise nicht nur, manchmal, wir kennen die ganzen Wundergeschichten mit Bibel gelesen und bekehrt, aber üblicherweise setzt Gott dafür uns seine Kinder ein. Wir sind die Botschafter Gottes, wie Anis gesagt hat morgen, und wir sind die Botschaft weitergeben sollen, aus der Motivation heraus, dass wir Gott wirklich lieb haben. Das ist die erste Motivation. Die zweite folgt daraus, ihr kennt das, was Jesus gefragt wurde, was das höchste Gebot, liebe den Herrn, dein Gott und den Nächsten wie dich selbst. Also, das Nächste ist aus Liebe zu Gott und aus Liebe zu den Menschen. Wenn du die Menschen wirklich lieb hättest, wenn du sie wirklich lieben würdest, dann wäre es dir niemals egal, was mit ihm passiert. Dann würdest du niemals es aushalten können, dass ein Mensch, der in deiner Nähe steht, eventuell für ewig in die Hölle muss. Das ist die zweite entscheidende Motivation, die uns antreiben darf, das Evangelium weiterzugeben. Wenn du jetzt denkst so, das stimmt, ich liebe die Menschen nicht, ich liebe Gott nicht genug, ich muss, dann lass es gleich bleiben. Denn darum geht's nicht. Hier muss niemand irgendetwas, denn wenn Gott uns anrührt, wenn wir seine Liebe spüren und diese Liebe für den Nächsten bekommen, dann müssen wir nicht mehr. Dann wollen wir gerne. Dann ist es ein Anliegen, es zu tun. Dann haben wir Freude daran. Und dann ist es auch okay, wenn wir dafür mal ausgelacht werden. Weil wir verstanden haben, da ist jemand, der so viel größer ist und der es wert ist, dass wir es für ihn tun. Und als dritte Motivation letztendlich auch, das darf nicht fehlen, es ist auch ein Gehorsamsschritt. Aber auch da, warum gehorchen wir? Warum folgen wir, gehorchen wir, wenn Gott sagt, mache zu Jüngern? Das ist ein Befehl. Weil wir sonst Angst haben, dass Gott uns bestraft? Weil wir Angst haben, dass wir nicht so gut gesegnet werden, wenn wir es nicht tun? Weil wir nicht genug Punkte im Himmel gesammelt haben, nicht genug Krönchen kriegen, wenn wir es nicht tun? Auch da, warum gehorchen wir Gott? Und die einzige legitime, richtige Motivation ist, weil ich ihn lieb habe. Weil ich weiß, wie gut Gott ist. Weil ich verstanden habe, was er für mich getan hat. Und weil es nichts Besseres gibt, als ihm zu vertrauen und gerne das zu tun, was er von uns möchte. Das muss uns klar und bewusst sein. Das ist die Motivation, die uns treiben muss. Nichts anderes darf uns antreiben, das zu tun. So viel zur Motivation. Ganz kurz nur, Andi hat schon gesagt, was ist das Evangelium nicht? Kommen wir mal zum Inhalt jetzt. Und da ist mir nur wichtig, dass ich ein Zitat aus dem Buch von John Cheeseman erwähne. Das ist ein Bibellehrer aus den USA und der hat ein Buch geschrieben, Saving Grace. Das ist so schön zusammengefasst. Da steht drin, evangelisieren bedeutet nicht, Menschen zu einer Entscheidung zu überreden. Es bedeutet nicht, die Existenz Gottes zu beweisen oder einen guten Grund dafür aufzuzeigen, dass das Christentum wahr ist. Es bedeutet nicht, jemanden zu einer Veranstaltung einzuladen. Es bedeutet nicht, sich mit den aktuellsten Problemen auseinanderzusetzen oder Interesse für das Christentum zu wecken. Es bedeutet nicht, eine Anstecknadel mit der Aufschrift Jesus rettet zu tragen. Manches davon kann am rechten Ort schön und gut sein, aber man darf nichts davon mit dem Evangelisieren verwechseln. Das ist also nicht die Botschaft, um die es geht. Und das ist einerseits frustrierend. Es wäre so schön, wenn man nur machen müsste. Es wäre so schön, wenn man irgendwie sich in irgendwelche Gesellschaften reinbegibt und sagt, wir helfen. Wir bauen ein Missionswerk auf, also ein Haus für Leute. Wir helfen im Krankenhaus. Wir geben Essen aus. Das wäre so einfach. Jedenfalls für mich. Einfach machen. Einfach helfen. Nicht darüber reden müssen. Nicht anderen auf die Füße treten. Nicht mich blamieren oder irgendwas, sondern einfach nur helfen. Andererseits ist es aber auch gleichzeitig befreiend, dass es das nicht ist. Weil es nämlich gar nicht auf mich ankommt. Weil es gar nicht um mich geht. Weil gar nicht ich der bin, der etwas bringen muss, sondern dass es nur darum geht, dass ich etwas nehme, was schon gebracht worden ist, und es einfach nur weitergebe. Ich kann jederzeit sagen, es regt dich auf, du störst dich dran, du bist genervt davon, das tut mir leid für dich, aber es ist Gottes Botschaft. Ich habe nichts damit zu tun, ich gebe es nur weiter. Wenn du dich beschweren willst, geh zu Gott. Aber mach nicht mich dafür alle. Das ist die Wahrheit dahinter. So können wir reingehen. Es geht doch gar nicht um uns. Wir sind es doch gar nicht, die angemacht werden. Wenn Leute uns bespucken fürs Christsein, dann bespucken die in Wirklichkeit Jesus damit. Und nicht uns. Und so können wir uns da vorstellen, sagen, wir verkünden einfach nur Gottes Wort. Es hat nichts mit uns zu tun. Deswegen nochmal, Cheeseman, evangelisieren heißt, mit Gottes Vollmacht zu verkündigen, was er getan hat, um Sünder zu retten. Es heißt, Menschen zu warnen, dass sie verloren sind und sie zur Buße und zum Glauben an den Herrn Jesus Christus zu rufen. Das ist es, mehr nicht. Und was gehört dazu? Jetzt wird's spannend. Also, ja, jetzt erst. Also, was gehört dazu? Das Evangelium besteht aus zwei Wörtern. Also dieses Wort Evangelium besteht aus zwei Wörtern. Einmal Eu und einmal Anglion. Und das heißt, diese Wörter zusammen heißen gute Botschaft. Mehr nicht. Das Evangelium ist also nur eine gute Botschaft. Und die kommt nicht von uns. Ich habe es gerade schon gesagt. Paulus, Knecht Jesu Christi, berufener Apostel, ausgesondert für das Evangelium Gottes. Römer 1, Vers 1. Paulus fängt hier an damit, ganz klar, dass er berufen wurde, das Evangelium, also die gute Nachricht, die gute Botschaft Gottes weiterzugeben. Es ist nicht die Weitergabe meiner persönlichen Erfahrung, nicht meiner eigenen Überzeugung. Es ist das gute Wort Gottes, was wir weitergeben. Und so, 100 Christen wurden gefragt, so heißt es jedenfalls, was ist das Evangelium? Nenn mir die Punkte des Evangeliums. Was denkt ihr, wie viele davon konnten das konkret beantworten? Du kennst das Beispiel, ne? Oder die Statistik. Ja, einer. So, jetzt fangen wir mal an. Ihr Lieben, welche Punkte gehören zum Evangelium? Wen möchte ich es mal? Braucht ihr nichts machen? Ich führe keinen vor. Aber ich glaube, dass wir alle schon ein bisschen Schwierigkeiten hätten, wenn wir ganz kurz und präzise einmal kurz aufzählen würden, was das Evangelium ist. Das stimmt nicht. Gott liebt seine Schöpfung, aber nicht jeden Menschen. Also hat Gott die Welt geliebt, ich weiß. Aber wenn ihr das bringt, Gott liebt jeden Menschen, also kann man machen, ne? Dazu kommt Micha gleich noch, okay? Also natürlich hast du recht insofern, dass die Bibel sagt, Gott liebt die Welt, ne? Natürlich hat er eine Schöpferliebe zu seinen Geschöpfen, die hat er. Aber die Liebe scheint nicht zu reichen, jedenfalls kann man so meinen, dass doch alle Menschen auch wirklich gerettet werden. Ich meine, du hast ja recht, alles gut, aber wenn nur der Gedanke ist ganz gut. Wenn doch Gott jeden Menschen lieben würde, was stimmt dann bitte nicht mit Gott, wenn er nicht jeden rettet? Was ist das denn für ein Gott bitte, wenn er dich liebt und trotzdem die Hölle laufen lässt?
Gott ist gerecht.
Ja, das stimmt, ein Teil, und das war auch die Antwort darauf, was ich gesagt habe. Genau, Gott ist gerecht. Also lass uns mal zusammen durchgehen. Womit beginnt das Evangelium? Was ist der erste Punkt, um den es geht?
Mit der Schuld.
Nee, das kommt erst später.
Das Wort.
Was meinst du mit das Wort?
Am Anfang war das Wort.
Okay, Schöpfung, richtig. Wer hat geschaffen? Gott. Also Evangelium beginnt mit Gott. Da, es gibt einen Gott, wusstest du das schon? Was habe ich für eine Botschaft, wenn du gefragt wirst, woher kommt denn die? Ja, die stand da so an der Wand. Keine Ahnung, was er geschrieben hat. So. Nein, es gibt einen Gott, wir haben einen Schöpfer. Das ist total wichtig. Und auch zu sagen, es gibt nur den einen Gott. Denn wo kommt der Anspruch her, den Gott an uns hat, wenn es doch ganz viele Götter gäbe und ganz viele Götter Ansprüche hätten? Dann kann ich nicht sagen, das ist der eine wahre Weg. Also, es beginnt mit Gott. Es gibt nur einen gerechten Gott, der die Menschen und das Universum geschaffen hat. Und deswegen allein das Recht hat, das ist ganz wichtig, allein das Recht hat, Ehre und Anbetung von den Menschen zu bekommen. Also Gott. Was ist das Zweite? Jetzt geht es um uns. Der Mensch ist ein Sünder. Er hat Sünder gesagt. Das ist total wichtig. Aber das mögen die Menschen nicht. Das hat Andi auch schon gesagt. Die Menschen wollen nicht hören, dass sie Sünder sind. Das ist ein Anstoß für die. Was fällt dem ein, mich als Sünder zu bezeichnen? So schlecht bin ich doch gar nicht. Aber doch, ja, der Mensch hat Gott nicht gewollt. Er hat ihn abgelehnt. Er ist ein Sünder. Fast jeder Mensch hat gegen jedes Gebot verstoßen. Selbst gegen du sollst nicht töten, wie Jesus das sagt. Wir sind Sünder. Und die Folge davon ist, drittens, genau, es erwartet uns die Hölle. Gott ist gerecht, deswegen, und du bist ein Sünder, deswegen gehörst du in die Hölle. Ganz einfach. Darf man auch nicht mehr sagen. Das ist auch gemein und endgültig. Aber es ist wahr. Das steht im Wort Gottes. Das ist das Schöne daran. Ne? Ist nicht meine Botschaft. Wenn du dich aufregen willst, geh zu Gott. Nicht meine Sache. Weil Gott sagt, es gibt die Hölle und der Sünder dorthin muss und für ihn nur Zorn Gottes wartet. Aber, viertens, und jetzt kommen wir zu Weihnachten. Jesus Christus wurde auf die Welt gesandt, er ist geboren worden, um für uns zu sterben, weil Gott nicht wollte, dass alle Menschen verloren gehen. Johannes 3, Vers 16, das will Gott nicht. Tatsächlich, sein erklärter Wille, er will nicht, dass alle Menschen verloren gehen. Und ganz wichtig, Ostern, also das ist auch noch, also Weihnachten und Karfreitag gehört zusammen so ein bisschen, ne? Geburt und Kreuzigung. Und dann kommt Ostern. Auferstehung. Warum ist das wichtig? Was denkt ihr? Warum muss man die Auferstehung nennen? Genau, total wichtig, weil ohne Auferstehung keine Hoffnung da wäre. Denn dann hätte was nicht gereicht? Das Opfer Jesu. Wenn Jesus nicht als Erster wieder auferstanden wäre, dann hätte das Opfer nicht gereicht und wir hätten keine Hoffnung. Also die Auferstehung Christi, fünfter Punkt. Und dann kommt die Reaktion, welches ist die erste? Also sechster Punkt. Was müssen wir tun? Zuerst. Glauben. Zuerst kommt der Glaube. Wir müssen glauben, dass Jesus Christus wirklich Gottes Sohn ist, dass es einen Gott gibt und dass wir ihn als Erlöser annehmen müssen. So, reicht das schon? Einige schon den Kopf, aber so sicher ist sich aktuell noch keiner. Reicht der Glaube allein aus? Also die Bibel sagt, allein der Glaube rettet. Ne? Das stimmt. Aber was ist mit den Dämonen? Die glauben auch, ne? Wissen wir auch die Stelle. Also glauben ja, aber Glaube ist kein Glaube ohne Folgen. Deswegen richtig Anerkennung, Anerkenntnis der Schuld und Buße. Buße ist mega wichtig. Es reicht überhaupt nicht aus, wenn ihr sagt, glaub an Gott. Das reicht überhaupt nicht. Sondern kehre um. Kehre um ist elementar wichtig. Damit die Menschen auch wirklich verstehen, okay, es ist nicht nur ein Glaube. Ich kann nur sagen, ja, ich glaube auch an Gott, so wie die ganzen Kirchenleute. Ich glaube doch an einen Gott. Sondern es geht darum, umzukehren und Jesus auch nachzufolgen. Glaube trägt Früchte. Das sind die sieben Punkte, die ihr behalten müsst. Aber es ergibt sich eigentlich durch kurz Nachdenken von selbst. Wir haben einen gerechten Gott. Der Mensch ist ein Sünder. Der Mensch hat die Hölle verdient. Jetzt kommen wir zu Weihnachten, Karfreitag und Ostern. Kann man sich ganz gut merken daran. Jesus Christus kam auf die Welt und wurde geboren. Er starb für uns am Kreuz. Er ist wieder auferstanden. Wir müssen glauben und Buße tun. Und jetzt freue ich mich darauf, Micha. Ach ja, genau. Übrigens, wer es mal nachlesen möchte, ne? Bisschen besser erklärt. ist, dieses Buch kostet 5 Euro, haben wir noch 2 Stück im Mediencenter. Was meine Schuld ist, ich habe Natalia nicht Bescheid gesagt. Aber könnt ihr euch bestellen. Was ist das Evangelium von Greg Gilbert? Und das Zweite ist, ist aber noch ganz nett so nebenbei, was ist der Missionsauftrag der Gemeinde, auch von Greg Gilbert? Also die gehören so ein bisschen zusammen.